Und das ist nur der Anfang einer Oper von E.T.A. Hoffmann. Das war die Ouvertüre zu Der Trank der Unsterblichkeit. Es folgen 18 Musikstücke um die Handlung drumherum. Es gibt auch gesprochene Texte, die instrumental begleitet werden. 1808 komponiert, aber erst 2012 uraufgeführt. Wissen Sie eigentlich warum, Herr Wille?
Nee, das weiß ich leider nicht.
Stefan Willer ist Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Humboldt-Uni zu Berlin und er ist ein absoluter E.T.A. Hoffmann-Kenner. Heute zum 250. Geburtstag dieses so vielseitig schöpferischen Menschen, geboren in Königsberg, gestorben in Berlin, spielt dieser ja eine große Rolle hier im Radio 3-Programm. Der Jurist im Hauptberuf, aber eben auch Literat, Zeichner und Musiker, den Komponisten der Oper Der Trank der Unsterblichkeit haben wir gerade erlebt. Ja, unsterblich, das wollte er sein, der E.T.A. Hoffmann.
Ja, das wollte er sein und zwar eigentlich vor allem als Musiker, obwohl Sie mich jetzt hier direkt mit Ihrer ersten Frage aufs Glatteis geführt haben. Ich bin tatsächlich vor allem Kenner des literarischen Werks von E.T.A. Hoffmann, aber es ist auf jeden Fall so, dass er selbst als Musiker sich eigentlich jedenfalls phasenweise viel mehr gesehen hat und in einem Brief geschrieben hat, unsterblich, das wolle er sein, vor allem oder nicht anders als durch eine gelungene musikalische Komposition. Also die Unsterblichkeit hat er viel mehr als Musiker sich gewünscht, denn als Literat.
Hm. Musikalische Komposition. Ich frage mich trotzdem, wie kommt das? Wir kennen ihn doch vor allem als Literaten, als eine der großen Stimmen der Romantik, als Schöpfer von so mancher Geistergeschichte.
Ja, aber er ist eben auch jemand, der in seinen literarischen Texten, in seinen Erzählungen, in seinen Romanen, aber auch in einer ganzen Fülle von Essays und Rezensionen sich unglaublich intensiv mit der Musik beschäftigt hat. Also er ist einer der ganz wichtigen Musikschriftsteller des 19. Jahrhunderts und eigentlich auch einer der Mitbegründer der Musikwissenschaft, weil er so unglaublich analytisch und strukturell sich mit Musik beschäftigt hat.
Hat er nicht zuletzt seinen Vornamen geändert?
Ja,
aus musikalischer Liebe.
Das stimmt. Der geborene Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, und dieser Name steht auch auf seinem Grabstein, hat sich dann irgendwann Amadeus statt Wilhelm genannt, mit dem sehr deutlichen Bezug auf Mozart, auch oft ein wenig ironisch, wie ja auch Mozart selbst diesen latinisierten Amadeus eigentlich immer ironisch verwendet hat.
Ja, zu seinem literarischen Werk wird im Jahr seines 250. Geburtstags wieder viel zu lesen sein, viel zu hören sein. Unter radio3.de findet sich beispielsweise schon etwas zu seinem Meister Flo. Da gab es gestern ein großes Gespräch. Ja, wir reden jetzt hier in der Klassik bis zwei vor allem über E.T.A. Hoffmann und die Musik. Ich habe es ja schon angedeutet, denn er hat Musik komponiert, er hat Musik praktiziert, Musik analysiert und immer wieder Musik in seinen Erzählungen vorkommen lassen. Und Sie haben schon angesprochen, er war ein großer Musikschriftsteller auch. Und ich würde mir da mal die Musikkritiken rauspicken, die er so geschrieben hat. Was zeichnet die aus? Wie hat er so Musikkritik geschrieben?
Er hat in den ersten Jahren seines literarischen Schaffens, so sagen wir mal in der ersten Hälfte der 1810er Jahre, für eine Fachzeitschrift geschrieben, die Allgemeine Musikalische Zeitung. Das war tatsächlich ein Fachblatt und da hat er auch Fachaufsätze publiziert, Rezensionen von Neuerscheinungen, tatsächlich von schriftlicher Musik. Das ist ganz wichtig, dass er sich da mit Notentexten beschäftigt, aus denen er auch ganz viel zitiert. Und da interessiert ihn wirklich die musikalische Struktur und zugleich interessiert ihn aber auch das Romantische an der Musik. Und diese Verknüpfung der beiden Begriffe Musik und Romantik, die stammt tatsächlich ganz wesentlich von E.T.A. Hoffmann. Für ihn ist vor allem die Instrumentalmusik die romantischste aller Künste, weil sie sozusagen ganz rein, ja, ohne Beimischung von Wort, Text, nur für sich stehen kann. Mhm. Das ist sozusagen das große Ideal der Musik, obwohl er sich auch ganz viel mit Vokalmusik und mit Oper beschäftigt hat. Mhm. Aber die Instrumentalmusik ist so das ganz große Romantische.
Ich frage mich gerade, wie hat er das gemacht? Also so Fachaufsätze, das klingt sehr vielleicht auch schwierig zu lesen für die Normalsterblichen. Wie hat er Musik beschrieben? Kommt da das Literarische in ihm auch durch?
Auf jeden Fall. Und das ist ganz interessant zu sehen, dass sich also ganz nüchterne Beschreibungen wirklich auch analytisch, wie so ein Musikstück funktioniert, das Eingehen in die innere Struktur, wie er das genannt hat, wie sich das verbindet mit ganz bildhaften, metaphorischen Beschreibungen von musikalischen Verläufen, wenn er zum Beispiel das Ende von Beethovens 5. Sinfonie.
Das ist die ganz berühmte
die
Musikkritik
große,
von ihm.
Wirklich berühmte und fantastische Musikkritik beschreibt, dass das so klingt, als ob jemand versucht, ein Feuer, ein loderndes Feuer auszuschlagen, also zu dämpfen, und das schlägt immer wieder in die Höhe und man dämpft es immer wieder, es schlägt immer wieder in die Höhe. Das sind diese abschließenden Akkorde der C-Moll-Sinfonie von Beethoven. Und was er auch gemacht hat, ist tatsächlich literarisch zu operieren in diesen Musikkritiken, indem er mit fiktiven Figuren arbeitet, die angeblich diese Rezensionen geschrieben haben. Allen voran der Kapellmeister Johannes Kreisler, eine seiner ganz berühmten erfundenen Figuren und gleichzeitig auch so ein Pseudonym oder ein anderes Ich für E.T.A. Hoffmann.
Er selbst war ja auch Kapellmeister, das war quasi wie so ein alter Ego von ihm. Kommen wir vielleicht sogar nochmal drauf. Mhm. Ich frage mich, da er auch Musikpraktiker war, hat er auch ganz praktische Dinge über Musik oder für Musiker geschrieben?
Ja, also nicht im Sinne von Hinweise zur Praxis, wie musiziert man praktisch am besten, wie begleitet man und so weiter. Aber genau dieses hat ihn in seinen Erzählungen und auch in seinen, wenn man so will, theoretischen Schriften über Musik sehr viel beschäftigt. Er hat zum Beispiel in einem Essay mal geschrieben, es gäbe überhaupt gar keine Kunst, in der die Theorie schwächer sei als in der Musik. Mhm. Also es gibt natürlich die Lehre vom Kontrapunkt und die Harmonielehre, das kann man alles sozusagen lernen und studieren. Aber eine eigenständige Musiktheorie hat er gar nicht so sehr anvisiert, sondern eben tatsächlich eine Fülle von Aussagen darüber, wie Musik so funktioniert. Und sie funktioniert eben besonders in der Praxis oder auch in der Praxis zeigt sich besonders, was nicht funktioniert. Das kommt in den Erzählungen auch über diesen fiktiven Kapellmeister Kreisler immer wieder vor. Und da zeigt sich auch eine Menge Erfahrung des Autors Hoffmann mit solchen praktischen Situationen. Ja, dass man Musikunterricht gibt oder auch Musikunterricht erhält, dass man mit anderen Menschen natürlich zusammen musiziert, dass man ganz funktional als Klavierbegleiter irgendwo eingesetzt wird. Unglaublich viel Frustrationspotenzial und gleichzeitig unglaublich viel komisches Potenzial. Und beides spielt er ganz viel aus. Also wirklich das Leiden an der Musik, aber auch das, was daran sehr vergnüglich wiederum zu lesen ist, an diesem Leiden.
Aber jetzt haben Sie den Herrn Kreisler schon wieder erwähnt. Johannes Kreisler, sein literarisches alter Ego. Was für eine Figur ist das? Vielleicht gehen wir da jetzt doch gleich nochmal drauf ein.
Ja, er kommt vor in einer Reihe von kleinen Texten, die zusammen Kreislerianer heißen. Das sind fast alles Texte, die vorher in dieser allgemeinen musikalischen Zeitungen erschienen sind und in denen dieser besagte Kreisler eben als vermeintlicher, angeblicher Autor vorkommt oder eben auch als Figur eingesetzt wird. Und in dem ersten Buch von E.T.A. Hoffmann, in den Fantasiestücken, kommt Kreisler in 2x6 Texten mit jeweils einer kurzen Vorbemerkung vor, die insgesamt Kreislerianer heißen. Und das ist so eine ganz interessante Mischung aus Musik, Essay und Erzählung.
Und aber Kreisler so als Typ, der war echt musikbesessen,
ja,
oder?
Ja, genau. Also der Name sagt es ein bisschen auch. Ja, also das kreist und kreiselt und zirkuliert diese Figur durch die Texte und aber auch innerhalb dieser Figur geht es wirklich rund. Ja, man sieht ihn oder er zeigt sich selbst am Klavier sitzend. Er spricht eben über diese musikalischen Leiden. Er wird auch adressiert von einer anderen Figur. Am Ende gibt es einen Lehrbrief, den jemand schreibt an Kreisler und sich selbst als den Meister dieses Kreisler bezeichnet. Es ist also ein ganz vielschichtig, ziemlich kompliziertes literarisches Spiel, aber diese Figur, die auch immer so an der Grenze zum Wahnsinn irgendwie existiert und operiert, ist wirklich eine ganz interessante und komplexe.
Und auch wichtige Figur der deutschen Romantik, glaube ich. Ich glaube sogar Robert Schumann hat sich dann von diesen Erzählungen wiederum zu Musik
inspirieren lassen. Die Kreislerianer von Schumann, ja, die sozusagen Vertonung dieser Texte, aber vor allem Vertonung dieser Figur sind, die dann im letzten Roman von E.T.A. Hoffmann im Kater Murr auch ganz entscheidend ist. Das ist ein Doppelroman, der zur einen Hälfte von Kreisler und zur anderen Hälfte von einem Kater handelt, der auch musikalisch sein will, aber eigentlich so eine Art Spießbürger ist. Sehr lustiges und aber auch hochkomplexes literarisch-musikalisches Spiel.
Ich würde sagen, wir reden gleich weiter über die Musik in Hoffmanns Erzählungen, die wozu eben auch diese gehören, die Sie genannt haben, aber wozu es sogar auch eine Oper gibt von Jacques Offenbach, genau gleichnamigen. Aber jetzt hören wir erstmal wieder ihn mit der Kammermusik. Ich habe das Scherzo aus seinem Klaviertrio E-Dur. Da klingt übrigens eine Menge Beethoven auch mit durch. Aha, das war Musik von E.T.A. Hoffmann nochmal hier im Programm von Radio 3. Das Stuttgarter Klaviertrio hat den zweiten Satz aus seinem Klaviertrio E-Dur gespielt. Stefan Villa, wie hören Sie diese Musik so als Hoffmann-Kenner, als Literaturwissenschaftler?
Ja, Sie haben es schon gesagt, es klingt Beethoven mit durch und solche Scherzo-Sätze, wie der, den wir gehört haben, haben oft so ein bisschen was Geisterhaftes und gleichzeitig auch was Humoristisches oder Humoreskes. Ich habe da beides gehört, also dieses Spiel mit Kontrasten und Effekten, aber tatsächlich auch so eine gewisse unheimliche Stimmung und man kann sich natürlich fragen, ist das jetzt schon musikalische Romantik, die ja so ein bisschen später anfängt als die literarische Romantik, eigentlich fast um eine Generation versetzt. Und gleichzeitig spricht Hoffmann ja schon so viel von Romantik in der Musik. Er bezieht das eigentlich aber auf Komponisten, die wir jetzt eher so als die Klassiker kennen. Ja, also Haydn, Mozart, Beethoven, das sind für ihn, vor allem dann Mozart und Beethoven, diejenigen, die die Romantik in der Musik verkörpern. Das heißt, er versucht jetzt nicht so einen Epochenbegriff von Romantik zu prägen, sondern das als eine bestimmte stilistische Eigenheit derjenigen Komponisten zu kennzeichnen, die für ihn wirklich ganz ästhetisch vorne dran sind. Ja? Und das sind eben Mozart und Beethoven, auf die er sich immer wieder bezieht und die er aufs Äußerste bewundert und denen er offenbar als Komponist auch sozusagen nachstrebt oder nacharbeitet.
Ah, das ist spannend, dass Sie sogar seine Geistergeschichten in der Musik schon hören. Weil das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Inwieweit die Art, wie E.T.A. Hoffmann schreibt, auch in den Musikkritiken, in allem, in den Geschichten, in den Erzählungen Einfluss auf seine Musikästhetik als Komponist hat.
Also man hat das, glaube ich, als man Hoffmann als Komponisten anfing zu entdecken, und das ist tatsächlich dann eher eine Angelegenheit des 20. Jahrhunderts oder des späten 19., also noch gar nicht in der Zeit, als man ihn als Autor so entdeckt hat, was auch eine Weile gedauert hat, dass er so richtig sozusagen im literarischen Kanon ankam, im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Und dann hat man die Kompositionen so richtig zur Kenntnis genommen und war zunächst ein bisschen enttäuscht, dass das nicht noch mehr so klingt, wie die Erzählungen gestaltet sind. Ja, also man musste erst, glaube ich, einsehen, dass dieser Komponist eben auch seinen historischen Ort hat. Und das ist dann noch nicht Schumann und auch noch nicht Schubert und schon gar nicht irgendwie Wagner oder Mahler oder ne, wer sich dann alles auch auf Hoffmann bezogen hat, ja, also auf den literarischen Autor Hoffmann, sondern das ist eben Musik des frühen 19. Jahrhunderts von einem sehr, sehr versierten, sehr aufmerksamen Künstler, der also seismografisch auf die Musik seiner Zeit reagiert, aber seiner Zeit als Komponist vielleicht dann doch nicht so weit voraus ist, wie man sich das phasenweise möglicherweise gewünscht hat.
Der aber eben auch dirigiert hat, der war auch Kapellmeister.
Ja, auf jeden Fall, ein absoluter Profi.
Wahnsinn. Ja, ja. Wir reden jetzt hier in der Klassik bis 12 vor allem über E.T.A. Hoffmann und die Musik. Ist Hoffmann eigentlich mit seiner Mehrfachbegabung, nenne ich es mal, also Musik, Literatur, dazu ja noch im Hauptberuf Jura, Zeichnen, ist er ein Sonderfall seiner Zeit?
Er ist jedenfalls ein ausnehmendes Multitalent und das hat man so eigentlich kaum je irgendwo. Also deswegen ist er schon ein Ausnahmefall, ja, der diese drei Künste, also Literatur, Musik und eben aber auch bildende Kunst, also vor allem als Zeichner, durchaus auch als karikierender Zeichner, aber auch seine Zeichnungen sind sehr interessant, vertritt und dann eben auch noch Jurist ist. Ja, und es gibt Erzählungen, in denen mehrere dieser Künste und auch die Juristerei zusammen vorkommen und das ist dann schon sehr, sehr spannend zu lesen.
Ja. Ich habe übrigens ein schönes Zitat von Hoffmann selbst gefunden. Die Wochentage bin ich Jurist und höchstens etwas Musiker. Sonntags am Tage wird gezeichnet und abends bin ich ein sehr witziger Autor bis spät in die Nacht. Herrlich,
ja,
oder?
Ja, ja.
So hat er selber gesagt. Welche Rolle spielt E.T.A. Hoffmann eigentlich in der Offenbach-Oper, Hoffmanns Erzählung?
Da kommt er tatsächlich fast schon als so eine Art von Legendenfigur vor. Er ist derjenige, der in seinen eigenen Erzählungen vorkommt. Ja, also das ist sozusagen eine ganz biografische Lesart. Also Hoffmanns Erzählungen sind zugleich Hoffmanns Abenteuer. Er wird als Hauptfigur in eine Reihe von Erzählungen eingetragen und das sind dann die einzelnen Akte der Offenbach-Oper. Man kann daran auch erkennen, wie prominent Hoffmann tatsächlich in Frankreich gewesen ist. Also er war phasenweise in Frankreich viel bekannter als literarischer Autor als in Deutschland und die Rezeption in Frankreich ist dann ganz wichtig dafür, dass er auch in Deutschland mehr wahrgenommen wird und die Oper von Jacques Offenbach ist ja auch eigentlich gar nicht hoch genug einzuschätzen in der Art und Weise, wie Hoffmann dann bekannt geworden ist.
Die läuft übrigens wieder an der Staatsoper unter den Linden ab dem 5. März, 6-mal, ist schon angekündigt. Es gäbe noch so viel musikalisch Interessantes bei E.T.A. Hoffmann hier aufzugreifen. Eins noch, eine seiner Geistergeschichten, die auch mit Musik zu tun hat, nämlich mit Christoph Willibald Gluck. Das ist eine Berliner Geistergeschichte, da spaziert der Geist des Komponisten über dem Boulevard unter den Linden. Was steckt denn da dahinter?
Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Es ist übrigens die erste, die E.T.A. Hoffmann in dieser allgemeinen musikalischen Zeitung platziert hat. Sein allererster Text, ja, den hat er eigentlich vor allem als einen Text über Musik verstanden und in dieser musikalischen Fachzeitung publiziert und hat gesagt, so ich könnte Ihnen auch noch weitere Rezensionen schicken und so weiter. Ja, gleichzeitig ist es der Anfang seiner literarischen Autorschaft. Eine tolle Geschichte, die damit anfängt, eben, dass ein Ich-Erzähler sich so das Berliner Treiben ansieht und dann in den Tiergarten hinausspaziert, also dann schon deutlich außerhalb der Stadt Berlin. Und er trifft auf einen Individuum, das offenbar also einer dieser Musikverrückten ist, ja, die oft in den Geschichten vorkommen, mit dem er dann anfängt, sich zu unterhalten und den er dann nochmal wieder trifft. Und es gibt ja eine sehr merkwürdige Situation, in der dieser Mensch sich ans Klavier setzt, also ein Klavier im Stil des frühen 19. Jahrhunderts natürlich, anfängt zu spielen aus einer leeren Partitur und aber eine Gluck-Oper anfängt zu fantasieren und auch dabei zu verändern und dann am Ende sagt, ich bin der Ritter Gluck, ja, also der zum Ritter geadelte Gluck. Und ob das so stimmt, ob das nun wirklich der längst gestorbene Gluck ist, der als Gespenst auftritt, oder ob man es mit einem irgendwie Verrückten zu tun hat, der das behauptet, ja, und was sich dieser Ich-Erzähler eigentlich zu all dem denkt, das ist so eine ganz merkwürdig schwebende, auch atmosphärisch unglaublich starke Erzählung, die sich nicht so einfach auflösen lässt. Und wie gesagt, das ist eigentlich so der ganz, ganz starke Anfang, mit dem Hoffmann schon gleich als literarischer Autor in Erscheinung tritt im Jahre 1809.
Klingt total so, so richtig Gänsehautmomente. Ja, wir haben jetzt hier versucht, uns auf den Musikschriftsteller, den Musikpraktiker und den Musikerzähler E.T.R. Hoffmann zu konzentrieren, hier in der Klassik bis 12 an seinem heutigen 250. Geburtstag. Trotzdem stelle ich mal als abschließende Frage an Sie, Herr Willer. Als Literaturwissenschaftler, ist E.T.R. Hoffmann am Ende für Sie doch vor allem ein großer Schriftsteller?
Ja, das kann ich nicht anders sagen. Und das ist auch nicht besonders abwegig, das sozusagen.
Das habe ich mir gedacht.
Aber er ist eben als Schriftsteller auch so stark ein musikalischer Schriftsteller, da kann man eigentlich gar nicht dran vorbeilesen. Und ich möchte natürlich auch gar nicht daran vorbeilesen. Und auf diesem Weg dann auch in Hoffmanns Musik einzusteigen, ist natürlich eine umso bessere Gelegenheit.
Ja. Ich denke mal, wir konnten heute dem musikalischen Gedenken an ihn etwas Schub verleihen. Mit Stefan Willer, Professor für neuere deutsche Literatur an der Humboldt-Uni. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Danke auch.